Wir leben in einer Zeit, in der Männer und Frauen gleichermaßen nach Befreiung streben. Selbst die Kinder streben nach Emanzipation. Selbst das steht im Vordergrund. Das Thema heutzutage bedeutet Befreiung. Die Devise heißt Freiheit. Und das Manifest derjenigen, die Freiheit suchen, ist: jeder tue, wonach ihm der Sinn steht. Jegliche Autorität wird angeprangert und irgendwie niedergemacht. Jeder soll in der Lage sein, auf eine einzige Sache zu reagieren: die Begierden seines eigenen Herzens. Jeder sollte genau das tun können, was er will. Und natürlich ist Egoismus wie immer der Antrieb, der dahinter steckt. Ihr Lieben, das ist nicht die Freiheit im biblischen Sinne. Denn Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 34, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Das höchste Gut ist nicht, frei zu entscheiden, was ich im Leben möchte. Das befreit uns nicht. Die Emanzipation von Frauen oder Kindern oder was auch immer tut das nicht. Stattdessen sagte Jesus: wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Freiheit kommt in Christus. Und das ist das Manifest, die Grundsatzerklärung eines Christen. Das Christentum ist Freiheit. Das Christentum ist Befreiung. Und ich glaube, das macht es uns so schwer, die momentanen Freiheitsbewegungen, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, zu verstehen. Wir können Sklaverei nicht wirklich nachvollziehen. Nicht, wenn wir unsere Freiheit wirklich in Christus ausdrücken. Schlag bitte wieder den Galaterbrief auf. Dort können wir mehrfach sehen, dass wir befreit wurden. Paulus zeigt uns dort natürlich, dass es nicht mehr nötig ist, sich beschneiden zu lassen und sich an die Verhaltensregeln, die Rituale und Zeremonien des legalistischen Judaismus zu halten. Wir sind in Christus von all dem befreit worden. Und in Kapitel 2 und Vers 4 berichtet er über die Tatsache, dass sich falsche Brüder dort eingeschlichen hatten. Er sagt, falsche Brüder hineingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen können. Die Christen in Galatien wurden in Christus befreit und es gab Leute, die versuchten, sie zu einer Art legalistischen Sklaverei zurückzuführen. In Kapitel 4, die Verse 21 bis 31 finden wir dann eine ganze Allegorie, die das christliche Leben als eine Freiheit definiert. Diese Allegorie schließt in Vers 31 mit den Worten: so sind wir also, Brüder, nicht die Kinder der leibeigenen Mark, das bezieht sich auf Hagar, sondern der Freien. Paulus scheut keine Mühen, um uns die Tatsache zu präsentieren, dass Christen befreite Menschen sind. Wir sind freie Menschen, wir wurden befreit von allen Arten der externen Sklaverei. Und besonders im Galaterbrief hat er dabei die zeremoniellen Riten im Sinn, die den Judaismus ausmachen. Wenn wir von unserer Freiheit in Christus reden, müssen wir das definieren. Weil das ist ein Ausdruck, der sehr leicht entgleisen kann. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir nicht vorsichtig sind und keinen Bezug zu irgendeiner Art von biblischen Definition kommen. Wenn wir also sagen, wir sind frei, wenn ich also als Christ sage, ich wurde befreit, was meine ich damit? Dafür wollen wir uns heute drei Fragen stellen. Was ist christliche Freiheit? Was beinhaltet sie? Und wie funktioniert sie? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Lasst uns zunächst die erste Frage betrachten. Ihr habt das auf euren Handouts. Was ist christliche Freiheit? Was bedeutet es, wenn ich sage, ich bin frei in Christus? Und das ist sehr wichtig und läuft im Prinzip auf das hinaus, was wir schon gesagt haben. Galater 5, Vers 1 steht: so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Sklaverei einspannen oder spannen. Dieser Vers besagt buchstäblich Folgendes: für Freiheit hat Christus uns befreit. Und deshalb steht fest in dieser Freiheit und lasst euch nicht wieder in das Joch der Sklaverei einspannen. Wörtlich, für Freiheit hat Christus uns befreit. Christus hat uns befreit, damit wir freie Menschen sind. Und im Galaterbrief bedeutet das, dass wir frei vom Gesetz sind. Wir sind frei vom Gesetz. Es ist die Freiheit des Gewissens. Es ist die Freiheit von der Tyrannei eines Rechtssystems. Freiheit von diesem schrecklichen Druck und diesem Frust, ein Regelwerk einzuhalten, das wir nicht einhalten können. Wir wurden befreit. Und deshalb ist die Freiheit, die ein Christ erfährt, zumindest anfänglich in unseren Gedanken Freiheit, von diesem bedrückenden Bewusstsein, dass wir nie an Gottes Maßstab und an seine Herrlichkeit heranreichen können. Als ein Befreiter unterliege ich nicht der Tyrannei dieser Sklaverei, weil ich in Christus dem Anspruch gerecht werde. In Christus. Gott nimmt mich in seinen Geliebten an. Und auch die Galater waren zu reifen Söhnen gemacht worden, zu freien Menschen, denen der Heilige Geist innewohnte, die nicht mehr von externen Zwängen gefesselt waren, sondern frei waren im Geist, um gemäß ihrer eigenen Reife zu handeln und ihre eigene Freiheit aus ihrem Innern heraus auszuleben. Und das ist das Thema von Paulus. Christentum ist keine Versklavung durch ein religiöses System. Das wahre Christentum ist absolute Freiheit. Das können wir immer wieder sehen. Wir wurden zum Beispiel durch Jesus Christus von der Ausführung des ermüdenden, schonungslosen Rituals erlöst, dieses religiösen Rituals. Deshalb, ihr Lieben, widersetzen wir uns auch hier in dieser Gemeinde jeder Form von irgendeinem förmlichen Ritual. Wir wehren uns mit Händen und Füßen dagegen. Das ist ein Teil dessen, wovon wir befreit wurden. Nun, der alte Bund beruhte auf Gesetzen und war extern und wurde gegeben, um zu demonstrieren, was wahre Heiligkeit ist und den Menschen zu zeigen, dass sie diese Heiligkeit niemals erreichen könnten. Sie hatten alle äußerlichen Symbole, wie auch die Opfer, die für die Sünde erforderlich waren. Und es gab Bilder des Opfers, das noch kommen sollte. Und nachdem dieses Opfer einmal gekommen war, waren die Symbole nicht mehr nötig. Christliche Freiheit bedeutet also, alles zu nehmen, das Christus uns bietet, frei davon zu sein, rechtliche Verhaltensregeln einzuhalten. Völlig frei davon, um Gott zu gefallen und befreit zu werden von dem Frust, dazu nicht fähig zu sein. Frei von externen Rechtsvorschriften, die ich einhalten muss. Frei zu sein, einfach durch das Ausgießen des Heiligen Geistes, der in mir wirkt, sodass ich handle. Das ist christliche Freiheit. All das kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Und Paulus sagt im Galaterbrief, dass eine Rückkehr zur Beschneidung völlig unnötig ist. Es ist unnötig. Es ist nicht mehr nötig, zu Zeremonien zurückzukehren. In Kapitel 4, Vers 10 sagt er sogar, ihr habt einen Rückschritt gemacht. Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre und ich fürchte, dass ich vielleicht vergeblich gearbeitet habe. Ihr kehrt zurück zu Dingen, die vorbei sind. Kein Ritual mehr, keine Zeremonien mehr, keine Beschneidung mehr. Ihr seid alle frei von diesen externen Zwängen. Das ist wahr. Aber hört gut zu, ich füge gleich hinzu, das ist sehr wichtig, dass das moralische Gesetz Gottes sich nicht geändert hat. Und auch die Verpflichtung des Gläubigen gegenüber diesem moralischen Gesetz hat sich nicht verändert. Sehr wichtig. Ja, wir könnten sagen, wir sind ja befreit vom Gesetz. Leute, das Gesetz, die moralischen Verpflichtungen haben sich nicht geändert. Bei der Freiheit vom Gesetz reden wir vom Gesetz im allgemeinen Sinne, von zeremoniellen Ritualen. Aber das Gesetz hat auch einen moralischen Teil. Das werde ich gleich noch ein bisschen erklären. Der Apostel Paulus zog umher und verkündete all diese Lehren über Freiheit und das war für die Juden wirklich total schwer zu schlucken. Das war ein echter Stolperstein, weil die Juden ihr ganzes Leben unter dem Rechtssystem zugebracht hatten. Sie waren stolz darauf, dass sie das Gesetz einhielten. Und darüber hinaus glaubten die Juden, das ist auch wichtig, Das ist das Einzige, was Menschen wirklich und rechtmäßig daran hindert, ungezügelt zu sündigen und ihre Leidenschaft zu frönen, das Gesetz sei. Versteht ihr das? Die Juden glaubten, dass der einzige Weg, die Sünde in Schach zu halten, darin bestünde, Vorschriften zu erlassen. Und wisst ihr was? Zur damaligen Zeit stimmte das auch. Zu damaligen Zeiten stimmte das auch, absolut. Der einzige Weg, die Sünde zu stoppen und alle Menschen davon abzuhalten, ihre Leidenschaften einfach ungezügelt auszuleben, bestand darin, Vorschriften und sehr strenge Strafen zu erlassen. Leute, was war die Strafe für Ehebruch und derartige Dinge im alten testamentlichen Israel? Das war der Tod. Und im Alten Testament war das der Weg, die Sünde im Leben eines gottlosen Menschen in Schach zu halten. Und das galt auch denen, die sich Gott ergeben hatten. Es wurden Vorschriften und so strenge Strafen erlassen, dass man damit jeden Menschen Furcht einflößte. Du hast dir gut überlegt, was du machst, wenn darauf die Todesstrafe stand. Und hier kommt jetzt der Apostel Paulus und sagt: Ihr sollt alle wissen, dass ihr befreit seid. Keine Regeln mehr. Alles abgeschafft. Und ein durchschnittlicher Jude würde sagen, einen Moment mal. Wie kannst du das sagen? Denn überall wird es ungezügelte Leidenschaft geben. Wenn man das abschafft, wenn all die kleinen Regeln aufgehoben werden, gibt es nichts mehr, um die Selasterhaftigkeit in Schach zu halten. Das geht nicht. Nun versteht ihr, warum der Israelit sich so fühlte. Die Antwort ist einfach, wenn es eine Frage ist. Der ungläubige Jude im Neuen Testament verstand nicht, was es bedeutete, errettet zu sein und dann den Heiligen Geist in sich zu haben. Das konnte er nicht verstehen. Wenn ihr in euren Bibeln in 2. Thessalonicher Kapitel 2 lest, braucht ihr nicht hingehen jetzt, dann werden wir feststellen, dass der Heilige Geist, das dort sein muss, der als derjenige bezeichnet wird, der das Böse im Schach hält. Gott hält das Böse im Schach durch seinen Geist. Deshalb ist es jetzt für mich als Gläubigen unnötig, eine ganze Liste von Vorschriften und Gesetzen zu haben. Ich trage denjenigen, der mich vom Bösen abhält, in mir. Der Heilige Geist wohnt in mir und seine Kraft ist in mir viel größer als meine eigene Fähigkeit, mir selbst vor der Mauer irgendeines Gesetzes Einhalt zu gebieten. Aber für diejenigen, die ein streng moralisches System alles bedeutete, war die Lehre der christlichen Freiheit eine echte Bedrohung. Und es ist offensichtlich, dass sie Paulus des Antinomianismus beschuldigten. Das ist der Gesetzlosigkeit, die Lehre des Libertinismus, die einfach jedermann freien Lauf ließ. Ihr Christen, tut einfach, was ihr wollt. Das haben sie ihm vorgeworfen. Ihr tut, was ihr wollt. Und die Judaisierer, die die Galater verwirrt hatten, hatten Paulus also vorgeworfen, Gottes moralisches Gesetz abzulehnen. Aber das hatte er gar nicht getan. Das hat er nicht getan. Er hatte einfach gesagt, dass Gottes moralisches Gesetz sich jetzt im Innern des Menschen befinde. Das verstanden sie nicht. Sie verstanden nicht, dass die Dinge sich nach innen verlagert hatten, seit Christus Einzug in das Leben dieser Galater erhalten hatte. Hört mal gut zu. Vom alten Bund, dem mosaischen Gesetz, bis hin zum neuen Bund und dem Gesetz Christi hat sich nicht eine einzige Sache in der Gesinnung Gottes verändert. Gott steht heute für dieselben moralischen Grundsätze wie damals. Gott steht heute für dieselben moralischen Grundsätze wie damals. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass Gott heute eine neue Moral hat? Gewiss nicht. Es gibt keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass wir als Christen nicht unter der Sklaverei eines externen Systems mit furchteinflüssenden Ergebnissen leben. Wir leben unter den inneren Wirkungen des in uns wohnenden Heiligen Geistes. Und deshalb reagieren wir nicht auf einen Verhaltenskodex. Wir reagieren auf eine Person. Und das ist sehr wichtig. Das Gesetz ist in moralischer Hinsicht nicht außer Kraft gesetzt worden. Im zeremonieller Hinsicht jedoch könnt ihr es in die Tonne stecken. Könnt es zerreißen. Lies einmal Apostelgeschichte 10. Dort könnt ihr das sehen. Der Herr sagte zu Petrus, schlachte und isst, was ich dir vorsetze. Die Diätvorschriften sind vorbei. Die ganzen Zeremonien. Warum? Weil das zeremonielle Gesetz zwei Funktionen hatte. Es hatte zwei Funktionen. Erstens, Israel zu einer besonderen, abgesonderten, geheiligten Nation für Gott zu machen. Damit sie sich für den Rest ihres Lebens von anderen Nationen absetzen. Das war der Grund. Und zweitens, um als Abbild des künftigen Opfers des Messias zu dienen. Als das Opfer des Messias erst einmal dargebracht worden war, war das Abbild nicht mehr erforderlich. Also gab es nur noch den ersten Grund. Und dieser erste Grund bestand darin, Israel als Nation abzusondern. Aber hört gut zu, nachdem die Gemeinde etabliert war, war Israel als abgesonderte, geheiligte Nation nicht mehr gefragt. Die Juden und die Heiden waren beide eins in Christus. Also wurde der zeremonielle Aspekt des Gesetzes außer Kraft gesetzt, weil es nur der einzigartigen Identität Israels diente und die war nicht mehr erfordert. Zweitens war es nur eine Abbildung des Messias, der kommen sollte. Ja, diese ganzen Opfer und die ganzen Zeremonien waren nur Abbildern, waren nur Vorstattung. Als die Gemeinde ins Leben gerufen wurde, bestand der erste Grund nicht mehr und als der Messias kam, bestand der zweite Grund nicht mehr. Das moralische Element des Gesetzes Gottes hat sich jedoch nie, nie verändert. Durch den Heiligen Geist in eurem Leben wird Gott jetzt in der Lage sein, das zu bewirken, was im Gesetz Mose, im Alten Testament, was er dort bewirken wollte. Paulus gibt also nicht nur eine positive Definition dessen, was christliche Freiheit ist, sondern definiert es sehr deutlich in den Versen 13 bis 16. Das ist unser Predigttext für heute Morgen. Das Gesetz wurde nicht außer Kraft gesetzt. Es verlagerte sich einfach nach innen und wurde innerlich durch göttliche Kraft erfüllt, statt den externen Versuch zu unternehmen, es durch menschliche Kräfte zu erfüllen. Und Paulus wurde ganz offensichtlich deshalb als Antinomianer besetzt. Und das ist ganz einfach, das Wort Anti heißt einfach gegen und Nomianer kommt von Nomia oder Nomos, was im Griechischen Gesetz bedeutet. Er war gegen das Gesetz. Und das warf man ihm vor und deshalb will er eine Antwort auf diesen Vorwurf geben. Und so zeigt er in den Versen 13 bis 16, dass Christentum nicht gegen das moralische Gesetz Gottes ist. Es ist nicht dagegen. Ich möchte euch nur eine kleine Analogie geben, die mal jemand erzählt hat. Jemand brachte mal diesen Vergleich. Er sagte, das Christentum ähnelt einer schmalen Brücke. Und es ist eine Brücke, die einen Ort überbrückt, an dem zwei Ströme, also zwei Flüsse zusammenfließen. Einer dieser Ströme ist ein kristallklarer, ein glänzender Strom, der jedoch tückische und tödliche Stromschnellen enthält. Der andere Strom ist ein verunreinigter, schmutziger, schlammiger, stehender, scheußlicher, stinkender Morast. Strom Nummer eins, der so rein und glänzend und tödlich ist, ist der Legalismus, ist die Gesetzlichkeit. Er kommt wie großartige Gerechtigkeit daher. Aber ihr könnt euch darin nicht an der Oberfläche halten. Er wird euch töten. Er wird euch an seinen Felsen zerschmettern lassen. Der andere Strom, Nummer zwei, ist der verschmutzte und steht für den Libertinismus. Wenn ihr dort reinfallt, werdet ihr in diesen Dreck einfach untergehen. Der Christ nun kommt auf diese Brücke und wahrt die Balance zwischen der Zerstörung des Legalismus und dem Untergang im Unrat dieses Libertinismus. Der Gläubige darf also nie das Gleichgewicht verlieren. Es gibt Christen, die in die Stromstellen des Legalismus fallen und die daran zugrunde gehen, während es andere Christen gibt, die sich in den üblen Lastern dieser liberalen Theologie und all dem suhlen, bis zu dem Punkt verunreinigt werden, wo sie alle als letzter Akt der Disziplin ausgespuckt werden. In den Versen 13 bis 16, Galater 5, lest ihr, wie man es schafft, auf dieser Brücke zu bleiben. die Brücke, diese Balance ist ein guter Ort. Bis jetzt hat Paulus über theologische Dinge gesprochen, jetzt geht er ans Eingemachte, ans Praktische. Und wir haben also gesehen, dass wir zur christlichen Freiheit berufen sind. Es ist die Freiheit von den Fesseln des Gesetzes. Jetzt möchte ich mich hier an Paulus halten und euch anhand unseres Textes zeigen, was christliche Freiheit nicht ist. Okay? Was christliche Freiheit nicht ist. Vers 13. Nochmal, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Lass uns nochmal steppen. Das ist wirklich einfach so grundlegend für das Leben eines Christen. Wir sind frei, wir sind nicht mehr den Fesseln eines Rechtssystems unterworfen. Ich möchte, dass ihr das alle versteht. Es gibt keinen Grund mehr, sich beschneiden zu lassen. Es gibt keinen Grund mehr, Feste, Neumond und Sabbate und all diese heiligen Feiertage einzuhalten. Wisst ihr, es gibt einige Menschen heutzutage, die alle möglichen Rituale wollen. Es gibt Juden, die den Sabbat aufrechterhalten wollen und alle möglichen Dinge tun. Aber das ist alles vorbei. Das ist alles erledigt. Das ist jetzt unnötig. Die Tatsache, dass all diese Zeremonien abgeschafft werden, bedeutet jedoch keineswegs, es bedeutet keineswegs, dass wir unsere Moral verändern, okay? Wir verändern nicht unsere Moral. Dass wir die Moral des Judaismus gegen irgendeine neue Art von Moral eintauschen, das bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht, dass das, was Gott im Alten Testament wahr war, als wahr hingestellt hat, plötzlich verblasst und irgendwie ganz neuer Kram im Neuen Testament kommt. Das bedeutet es nicht. Es gibt lediglich eine Veränderung in der Art und Weise, wie Gott die Erfüllung dieses Gesetzes herbeiführt. Vom extern durch furchtgesteuerten Impuls zu diesem inneren Impuls des Heiligen Geistes. Vom Moralkodex zum innewohnenden Heiligen Geistes. Das ist der Unterschied. Schlagt einmal 2. Mose Kapitel 21 auf. Dieses Kapitel enthält eine sehr interessante Anweisung. Kapitel 20 finden wir natürlich die 10 Gebote und Anweisungen im Zusammenhang mit den 10 Geboten und alle möglichen Arten von Zeremonien. Aber am interessantesten ist 2. Mose Kapitel 21 und dort von Vers 1. Ich lese: Und das sind die Rechtsbestimmungen, die du ihnen vorlegen sollst. Und hier ist ein Teil des zeremoniellen Gesetzes. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, heißt es dort, soll er 6 Jahre lang dienen und im 7. soll er unentgeltlich freigelassen werden. Also im 7. Jahr sollte man ihn gehen lassen, ihn freilassen. Dann ist er auf sich gestellt. Ist er allein gekommen, so soll er auch allein entlassen werden. Ist er aber verheiratet gekommen, so soll seine Frau mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben und diese hat ihm Söhne und Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern seinem Herrn gehören, er aber soll allein entlassen werden. Mit anderen Worten, mussten diese 6 Jahre abgeleistet werden. Wenn er geheiratet hat und die Ehe erst in seinem 3. Jahr dort eingegangen ist, dann muss sie insgesamt ihre 6 Jahre ableisten. Das war der Standard. In Vers 5 heißt es: Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Leute, man legte sein Ohrläppchen gegen eine Tür oder einen Türpfosten und sein Herr bohrte ein Loch rein. Was wurde dadurch illustriert? Einfach Folgendes. Der Mann dient 6 Jahre lang aufgrund gesetzlicher Sklaverei, weil er dazu gezwungen ist. Im 7. Jahr kann er gehen. Er ist ein freier Mann. Wisst ihr, was er mit seiner Freiheit macht? Er sagt: Ich will meine Freiheit nutzen, um dir zu dienen. Weil ich was? Weil ich dich, mein Herr, liebe. Pass jetzt gut auf. Es gibt also absolut keinen Unterschied zwischen dem, was dieser Mann in den ersten 6 Jahren dieser Sklaverei tat und dem, was er für den Rest seines Lebens tun wird. Es ist alles Dienst. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es kein externer Zwang mehr ist für ihn, sondern zu einem inneren Wunsch geworden ist. Könnt ihr das sehen bei diesem Sklaven? Und als ihr errettet wurdet, hat Gott quasi ein Loch in euer Ohr durchstoßen, weil der Moralkodex von Israel und Moses sich für Juden nie geändert hat. Und wenn ihr Juden wärt, die gerettet wurden, zur Zeit Jesu oder zur Zeit des Paulus, war das, als sei euer Ohr durchstochen worden. Ein Jude hielt dasselbe Gesetz ein, aber wenn er errettet wurde, dann warf er diese Moral nicht einfach weg. Er begann dann, die Dinge nicht nur aus Furcht zu tun, sondern weil er seinen Herrn auch im Innersten liebte. Die Fähigkeit und Energie des jetzt in ihm wohnenden Heiligen Geistes hatte, um seine Aufgaben zu erfüllen. Wunderbare Illustration. So ist es mit unserer Freiheit. Unsere Freiheit hat keinen wirklichen Bezug zur Moral oder den geistlichen Maßstäben Gottes. Unsere Freiheit hat mit dem Motiv zu tun. Ein ergebener Jude richtete sein ganzes Leben moralisch nach dem mosaischen Gesetz aus und seinen Zeremonien. Nach seiner Errettung legte er einfach was ab, die Zeremonien ab. Aber der Kodex der moralischen Wahrheit des Alten Testaments, ihr Lieben, der änderte sich nicht. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sich zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn er zu Christus kam, sein Grund für sein Verhalten änderte. Und noch etwas. Während er in der Furcht des mosaischen Gesetzes lebte, versuchte er, dieses Gesetz einzuhalten. Der Jude versuchte immer, das Gesetz einzuhalten, aber er konnte es nicht. Aber durch den in ihm wohnenden Christus wird er es einhalten. Wir sind also frei, nicht frei zum Ungehorsam, ihr Lieben, sondern frei, das Richtige zu tun. Nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir es wollen. Was ist demnach Freiheit? Freiheit ist die Fähigkeit, das tun zu können, was man tun möchte. Leute, wenn ich wollte, würde ich gerne eine Bank überfallen oder könnte ich eine Bank überfallen. Wenn ich wollte, dann würde ich 5 Frauen haben. Wenn ich wollte, dann könnte ich mich besaufen oder euch verprügeln. Wisst ihr was? Mir ist nur nie danach. Mir ist nicht danach. Ich habe nicht den Wunsch, das zu tun. Aber ihr müsst auch wissen, wenn ich nicht den Geist in mir hätte, der mich zurückhält, würde ich ständig mit diesen Begierden nicht nur kämpfen, sondern auch leben. Stellt euch einmal vor, 2 Häuser werden auf demselben Fundament errichtet mit einer riesigen Glasscheibe vorne dran. Wahrscheinlich ein dänisches Haus, ja. Riesige Glasscheibe, identische Häuser. Ein Bewohner errichtet ein Schild auf seinem Rasen. Steine durchs Fenster werfen verboten. Der andere Bewohner stellt kein Schild auf. Ratet mal, wen es zuerst erwischen wird. Es gibt einfach etwas in Bezug auf Regeln, das gewisse Menschen reizt. Und das ist, was Paulus in Römer 7 meinte, als er quasi sagte, das Gesetz entfacht die Sünde in mir. Wenn es ein Gesetz gibt, reizt es die Sünde in mir an. Aber ich brauche diesen externen Zwang nicht mehr, weil der Heilige Geist in meinem Inneren mich zurückhält. Also bin ich frei. Was aber beinhaltet das? 3 Dinge, die christliche Freiheit nicht beinhaltet. Erstens, sagt der Text uns, bedeutet christliche Freiheit nicht, dem Fleisch nachzulaufen. Christliche Freiheit bedeutet nicht, dem Fleisch nachzulaufen. Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Christliche Freiheit bedeutet nicht, dem Fleisch nachzulaufen. Mit Fleisch meinen wir nicht das, was euer Skelett bedeckt, nicht den physischen Körper. Wir meinen damit den gefallenen und noch unerlösten Menschen, der immer noch zur Sünde tendiert. Ihr wurdet nicht in Christus befreit, um einfach nach eurem Gutdünken zu leben. Das ist es nämlich, was Leute immer wieder vorbringen. Wenn man sich zum Beispiel auf eine Diskussion über Heilssicherheit einlässt, dann kommt bestimmt irgendjemand und sagt, oh, glaubst du an die Heilssicherheit der Gläubigen? Wenn ich dann ja sage, dann sagt der Gesprächspartner, mit anderen Worten heißt es also, oh, du kannst also tun und lassen, was du willst und dann wirst du trotzdem noch errettet sein. Kennt ihr sowas? Ja? Nein, das kann er nicht. Denn wie ihr seht, gibt christliche Freiheit euch nicht die Freiheit, dem Fleisch nachzulaufen. Es gibt euch nicht die Freiheit, dem Fleisch nachzulaufen. Wenn ihr wirklich errettet seid, werdet ihr dem Fleisch nicht in diesem Ausmaß nachlaufen. Denn wir haben in unserem Inneren etwas, das uns zurückhält. Okay, noch einmal Vers 13. Macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Und das Wort Vorwand, arforme, ein militärischer Ausdruck, der für den Ausgangspunkt eines Angriffs verwendet wird. Dieser Begriff würde für den Ausgangspunkt eines Angriffs verwendet werden. Macht das Fleisch nicht zum Ausgangspunkt eurer Handlung. Sagt nicht, nun, ich bin Christ, ich komme in den Himmel und deshalb kann ich tun und lassen, was ich will. Nein, Paulus sagt, ihr wurdet nicht befreit, um diese Freiheit dann als Vorwand für das Fleisch zu nutzen. Und er spricht natürlich dabei die Judaisierer in Galatien an, die gekommen waren und behaupteten, er lehre gerade diesen Punkt. Nein, das beinhaltet die Freiheit nicht. Aber es gibt Menschen, die das gerne täten. Gelegentlich treffen wir Christen oder die glauben, dass sie Christen sind. Dass christliche Freiheit bedeutet, ich könne sündigen, ohne erwischt zu werden oder sündigen, ohne verurteilt zu werden. Dass ich das Privileg habe, zu tun, was immer ich nur will. Sie würden die Tatsache verteidigen, dass man sich betrinken kann und sich allen weltlichen Unterhaltungsformen hingeben kann, Sex und Pornos und was nicht alles sich angucken kann und sich dabei auf christliche Freiheit berufen kann. Nein. Nein, nein, nein. Und das wird hier ganz deutlich. Christliche Freiheit soll nicht als Vorwand für das Fleisch missbraucht werden. Immer wenn ich solch eine Aussage höre, wisst ihr, was ich dann daraus schließe? Dass diese Leute keine Christen sind. Dass sie das Evangelium nicht verstanden haben, wenn sie glauben, dass sie diese Freiheit zum Sündigen hätten. Das sind keine Christen. Wenn sie wirklich errettet werden, würde der Heilige Geist sie zurückhalten. Lest einmal Römer 8. Dort werdet ihr feststellen, dass eines der Werke des Heiligen Geistes darin besteht, das Fleisch unter Kontrolle zu bringen. Und immer, wenn ihr jemanden reden hört, ihr könntet im Zuge der christlichen Freiheit tun, was ihr wollt, könnt ihr diesen Menschen gemäß 2. Petrus Kapitel 2, 18 klassifizieren. Lest euch das mal vor, ihr könnt da hingehen. 2. Petrus 2, 18, da geht es um falsche Lehrer. Und zwar falsche Lehrer, die stolze Worte reden, hinter denen nichts ist. Und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihr Leben führen. Diejenigen, die kaum entronnen waren, bedeutet, es gibt hier Leute, die die Nase voll haben von ihrer Lebensweise. Sie haben sich entschlossen, sich nach irgendeiner anderen Lebensweise umzuschauen und begegnen dabei falschen Lehrern. Achtet mal auf Vers 19, wenn ihr es aufgeschlagen habt. Was versprechen diese Lehrer? Sie versprechen ihnen Freiheit. Obwohl sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er geworden. Manche Menschen kommen einfach an einen Punkt in ihrem Leben an, wo sie nach Gott und Errettung und irgendetwas suchen. Zumindest sind sie ihres bisherigen Lebens überdrüssig, wollen es mal so sagen. Und dann begegnet ihnen jemand und der sagt, oh, wir haben hier eine Religion und in unserer Religion kannst du tun und lassen, was du willst. Tu, was dir gefällt. Es gibt keine wirklichen Regeln. Du kannst darauf anwenden, was du willst. Und das hört man in Verbindung mit östlichen Religionen sehr, sehr häufig. Wenn also jemand auftaucht und Antinomianismus predigt, also diese Gesetzlosigkeit, könnt ihr sie gemäß 2. Petrus klassifizieren oder, wie es Judas tut in Vers 4, wo es heißt, denn es haben sich etliche Menschen eingeschlichen, über die schon längst Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, die die Gnade Gottes missbrauchen, die die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung missbrauchen. Und Ausschweifung bedeutet wirklich Böses. Missbrauchen die Gnade für ihre Ausschweifung. Und das ist es, was ein falscher Lehrer tut. Christliche Freiheit ist nicht die Freiheit zu sündigen. Es ist die Freiheit von Sünde, aber nicht zu sündigen. Um euch das noch aus einer anderen Perspektive zu zeigen, Es bedeutet, wenn ihr frei seid, seid ihr frei, nicht mehr egoistisch zu sein und stattdessen selbstlos zu sein. Die größte Freiheit auf der Welt ist die, von sich selbst frei zu sein. Von sich selbst frei zu sein. Die größte Freiheit ist, in der Lage zu sein, nicht zu nehmen, sondern zu was? Zu geben. Die weltweite beste Illustration ist dafür natürlich wer? Unser Herr Jesus. Die Freiheit, die er kannte, war unglaublich. In Römer 13, 14 heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Und da wird ein Kontrast ganz deutlich. Entweder pflegt man das Fleisch bis zur Erregung von Begierden oder man zieht Jesus Christus an. Und es fragte euch, Mensch, wie ziehe ich denn, ich habe die noch nirgends im Laden gesehen, diese Kleidung, die Jesus Christus heißt. Wie zieht man Jesus Christus an? Nun, Jesus Christus pflegte das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Und Paulus sagte Folgendes in Römer 15, 3, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Christus sagte Folgendes, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Er hatte nicht selbst an sich selbst gefallen. Christus war frei, er hatte nicht an sich selbst gefallen. Er ist das perfekte Vorbild an Selbstlosigkeit. Wahre christliche Freiheit bedeutet also, frei zu sein von der Sklaverei, der Begierde und vollkommen frei zu sein, zu tun, was auch immer Gott mit euch vorhat. Und Leute, das ist wirklich eine spannende Form der Freiheit. Die Implikation ist einfach. Unser Ziel besteht nicht darin, uns selbst zu gefallen, es besteht vielmehr darin, dem Herrn zu gefallen. Und das ist echte Freiheit. Christliche Freiheit ist nicht die Freiheit, dem Fleisch zu gefallen, sondern im Gegenteil, dem Herrn Jesus zu gefallen. Und unsere Motivation ist nicht nur pflichtschuldig, die Ohren steif zu halten, es ist vielmehr der liebevolle Dienst der Dankbarkeit gegenüber demjenigen, der uns befreit hat. Und das beinhaltet große Flexibilität. Wenn wir das Alte Testament betrachten, wird das Thema Sex zum Beispiel sehr klar definiert. Gott duldet absolut keinen außerehelichen, vorehelichen Sex und nichts außerhalb der Ehe. Und es gibt ein paar sehr strenge Regeln für jeden, der Ehebruch, Unzucht und irgendeine Form von Sodomie und Homosexualität und anderes begeht. Und das wird im Alten Testament verurteilt. Nun, sollen wir davon ausgehen, dass Gott im Neuen Testament plötzlich all seine Regeln verändert hat? Ist das alles neu jetzt? Dass wir jetzt tun und lassen können, was wir wollen, weil wir in Christus frei sind und sagen können, oh, wir lieben einander so. Nein, aber inzwischen gibt es Kirchen und Gemeinden, die sich auf all diese Dinge einlassen, als ob Gott das Alte Testament zum Fenster herausgeworfen hätte. Nichts hat sich geändert. Gottes Regeln haben sich ebenso wenig verändert wie er selbst. Und der Tag, an dem Gott seine Moral ändert, das ist der Tag, an dem Gott stirbt und wir haben einen neuen Gott. Und das wird es nie geben. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit. Gott verändert sich nicht. Die Fürsprecher von uneingeschränktem Sex heutzutage haben selbst das Christentum unterwandert. Es wird als selbstverständlich betrachtet, dass freie sexuelle Liebe am wichtigsten ist. Und da wir einander mögen und wir haben ja vorher gebetet, muss es ja wohl richtig sein. Oh Mann. Und all das im Namen der Freiheit des Christentums. Wisst ihr was? Das ist weder Freiheit, noch ist das Christus. Das ist keines von beiden. Sondern wieder die alte Sklaverei des unerlösten Ichs. Es ist dieselbe Sklaverei durch die Lust, wie schon immer. Es ist dieselbe Sklaverei durch das Fleisch, wie schon immer. Gottes Moral hat sich nicht im Geringsten verändert, nicht im Geringsten. Sie ist dieselbe wie zur Zeit des mosaischen Gesetzes. Und die ganze Sache ist einfach nur nicht mehr äußerlich. Das müssen wir verstehen. Sie hat sich nach innen verlagert, zusammen mit der Energie des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Nun, sie wurden nicht mehr getrieben durch Furcht, sondern durch die Liebe. Ich diene Christus nicht, weil ich Angst vor ihm habe. Oder? Sie immer, oh, ständig vor Angst mich irgendwo. Das ist nicht der Grund. Ich diene ihm vor allen Dingen, weil ich ihn liebe. Das ist der Grund. Eure Freiheit ist also kein Freibrief, dem Fleisch nachzulaufen, sondern die Freiheit, den Sieg über das Fleisch zu erringen. Christliche Freiheit bedeutet also, dem Fleisch nicht nachzulaufen. Zweitens, christliche Freiheit ist nicht die Freiheit, andere zu verletzen. Das ist der zweite Punkt. Christliche Freiheit ist nicht die Freiheit, andere zu verletzen. Oh, so ein wichtiger Bereich. Galater 5, 13 sagt, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und das ist gut. Jetzt könnte jemand sagen, einwerfen, hey Mann, ich bin frei in Christus, also werde ich tun, wonach mir der Sinn steht und damit basta. Und dann zieht ihr ein solcher Mensch los und trampelt über andere Christen her. Jemand hat es mal in einem nicht-biblischen Kontext folgendermaßen ausgedrückt. Deine Freiheit endet, wo meine Nase beginnt. Und das stimmt, aus geistlicher Sicht. Aus Sicht der Judaisierer wäre das Argument gewesen, dass es großartig ist, dass jeder frei ist und man deshalb einfach jeden, der im Weg steht, irgendwie umnieten kann. Damit kommen wir zu dem Bereich der christlichen Freiheit und der Beziehung zu meinen Geschwistern im Glauben. Meine Freiheit besteht darin, meinen Bruder im Glauben nicht zu verletzen. Vers 13 macht das deutlich. Dort steht durch die Liebe, durch Agape, dient einander durch die Liebe. Und hier kommen wir wieder zum Tod des Ichs. Eure Freiheit in Christus besteht nicht darin, einfach zu tun, wonach euch der Sinn steht, sondern darin, das zu tun, was eurem Bruder im Glauben helfen wird, statt ihn zu verletzen. Das Wort dienen passt da sehr gut. Es ist das griechische Wort doulo, von dem wir das Substantiv, die Sklaverei, haben. Es bedeutet, etwas zu tun, das einem anderen Menschen dienen würde. Euch selbst zum Sklaven eines anderen zu machen. Oh, das hört sich irgendwie paradox an. Ist das nicht paradox? Freiheit und Sklaverei? Ja, das ist paradox, aber es ist kein Widerspruch. Denn solch ein Dienst ist letztlich was? Freiwillig. Ihr tut das aus Liebe heraus. Und ich versuche das zu sagen, was Paulus in Römer 14 und 15 gesagt hat. Also können wir das auch einfach alle aufschlagen. Lasst uns das mal tun. Komm, Römer 14 und 15. Und wenn ihr darüber nachdenkt, es für Christen sehr leicht zu sagen, ich bin frei in Christus, also mache ich einfach dies oder das, auch wenn jemand dabei zu Fall kommt. Paulus stellt den Dienst höher als den Egoismus. Okay, guckt einmal Vers 1 euch an, 14 Vers 1. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Wir haben hier zwei Arten von Christen. Und zwar, was für welche? Männer und Frauen, sagt ihr jetzt. Nein, Schwache und Starke. Und ihr fragt, was ein schwacher Christ ist. Ein schwacher Christ ist ein Legalist, ein gesetzlicher Christ. Und was ist ein starker Christ? Ein starker ist ein freier Mensch. Ein Christ, der seine Freiheit versteht, ist ein reifer, starker Christ. Ein Christ, der immer noch an den Gesetzen festhält, ist wirklich ein schwacher Christ. Der schwächere Bruder im Glauben konnte seine Freiheit einfach nicht akzeptieren. Lass mich das mal illustrieren. In der Gemeinde von Rom zum Beispiel gab es viele Juden, die errettet wurden. Und einige von ihnen hörten plötzlich, dass sie frei seien, dass sie keine Sklaven der Zeremonien mehr seien und ihre Ernährung ändern konnten. Und sie konnten ihre Kochgewohnheiten und Essgewohnheiten ändern. Und sie konnten alle Feste ändern. Sie waren von all dem frei. Und ein schwacher Christ, also ein bekehrter Jude, hätte sich wahrscheinlich daran verschluckt. Der hätte, was kann ich, meine Gewohnheiten zum Kochen ändern? Es wäre ihm unmöglich gewesen, das zu tun. Und er konnte einfach nicht den Sabbat umgehen und nicht alle Gesetze einhalten. Er würde nicht plötzlich Lasten schleppen am Sabbat. Er würde nicht plötzlich am Sabbat arbeiten, damit er sich mit dem Christen am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, treffen könnte. Sein Gewissen erlaubte ihm das einfach noch nicht. Und deshalb war er ein schwacher Christ. Vielleicht wurde er von einem befreiten Bruder eingeladen und der hatte Schweinekoteletts auf dem Tisch. Mann. Aber er konnte das nicht essen. Irgendetwas in seinem Gewissen ließ ihn in seiner Freiheit das nicht akzeptieren. Er war frei, konnte aber seine Freiheit nicht akzeptieren. Was hätte also dieser andere befreite Christ hier tun sollen? Einfach sagen, hey Kumpel, komm, lass uns mal ein bisschen Schweinefleisch essen. Kein Problem, ist nicht so schlimm, du bist frei davon. In dem Fall hätte er mit seiner Freiheit geprotzt und den Schwachen verletzt. Ihr Lieben, ihr würdet ihn einfach verletzen. Und er würde euch sogar gering schätzen, weil diese Dinge, die er tut, in seinen Augen immer noch richtig sind. Und das Beste wäre, die Koteletts nicht zu essen, weil ihr dann keinen Anstoß bei ihm erregt. Und das ist es, worum es geht. Und wir haben solche Fälle schon in der Gemeinde gehabt, wo jemand gesagt hat, das können wir doch gar nicht essen. Da haben wir gesagt, hey, so und so, lass das mal nach. Und dann war alles in Ordnung, ja. Es gibt Leute, deren Glauben schwach ist. Schaut mal Vers 2. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Lehrt die Bibel, dass wir Vegetarier sein sollen? Nein. Aber wenn ihr Vegetarier sein wollt, könnt ihr Vegetarier sein. Könnt ihr sein, kein Problem. Bitte beachtet, dass hier steht, wer schwach ist, isst Kräuter. Oh, das habe nicht ich gesagt, das steht hier in der Bibel, okay? Vielleicht waren sie nicht reine Vegetarier, aber sie versuchten kein Fleisch anzubieten, das zuvor Götzen dargeboten worden war. Und für manche Leute scheint das legalistisch. Wisst ihr, im 1. Timotheus steht, dass all diese Dinge mit Dank angenommen werden sollten. Und dann waren all diese Tiere und Schafe in Apostelgeschichte 10, da diese ganzen Tiere in dem Tuch, erinnert euch. Und der Herr sagte zu Petrus, steh auf, schlachte und iss. Macht euch also keine Gedanken darüber, wie ihr mit der Bibel Vegetarismus verteidigen könnt. Das ist unmöglich. Es könnte also jemanden geben, der vielleicht einfach nicht das Risiko eingehen will, Fleisch zu essen, das zuvor Götzen dargeboten worden war. Ihr wisst ja, die Leute brachten den Götzen Dinge dar, sie opferten das. Und dann kam der Priester oder die Priester und gingen mit der ganzen Angelegenheit durch die Hintertür raus und verkauften sie auf der Straße. Und die Leute kauften dann unwissentlich Sachen, die zuvor einem Götzen dargebracht worden waren. Oh, kein Problem. Aber für manche war das ein Stolperstein. In Vers 3 heißt es deshalb, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Hör mir gut zu. Gott nimmt die Schwachen und er nimmt die Starken an. Diejenigen, die essen und diejenigen, die nicht essen. Bauscht es nicht so groß auf, ob jemand eine bestimmte Sache isst oder nicht. Und Kapitel 14 sagt Paulus zu den Starken, hör zu, der Starke hat einfach noch nicht die Bedeutung seiner Freiheit entdeckt. Das sagt er im Prinzip. Im Herzen ist er noch ein Legalist. Er sieht das Christentum immer noch als einen Satz an Regeln. Er sieht immer noch gewisse Regeln. Und er hat seine Freiheit noch nicht ganz verstanden. Und das ist ein Wachstumsprozess. Leute, wir haben schon einiges mit euch durchgemacht hier in der Gemeinde. Einige von euch waren sehr legalistisch, als ihr hergekommen seid. Und es gibt viele derartige Christen und viele derartige Gemeinden. Und sie errichten einen Verhaltenskodex auf in den Gemeinden. Und jeder muss sich an diese Regeln halten. Wisst ihr, was sie tun? Sie implizieren, dass das Werk des Heiligen Geistes im Innern unzureichend ist damit. Unzureichend. Sie versuchen gewissermaßen eine Art mosaisches Gesetz zu errichten. Sie versuchen, wieder einen externen Kodex aufzustellen. Es gibt Menschen, die ihre Freiheit einfach nicht verstehen und sie deshalb gemäß bestimmter Ritualen und Regeln leben. Was macht man mit denen? Wenn ihr zu den Stärkeren gehört und euch nicht daran festklammert, spottet ihr dann einfach und sagt ihr, hey, sieh mal, du hast die Freiheit, du Schwächling. Nein, auf keinen Fall. Ihr nehmt ihn als geliebten Bruder an. In Vers 1 heißt es, nehmt an, nehmt an. Und das ist sehr wichtig, eure Freiheit ist keine Entschuldigung und wir reden jetzt über neutrale Dinge, nicht moralische Dinge, wie den Verzehr bestimmter Speisen oder derartig neutrale Dinge. Und was meinen wir mit neutral? Bezieht sich das auf die Taufe? Nein, das bezieht sich nicht auf die Taufe. Bezieht sich das auf das Lesen der Bibel? Auch nicht, nein. Bezieht sich das auf Freizeitsport am Sonntagnachmittag? Ja. Wenn ihr mit euren Kindern ein bisschen Fangen übt oder den Fußballkicker betätigt, Leute, dann ist das okay. Ich weiß, dass einige Leute kriegen die absolute Krise, wenn sie das sehen. Das spielt einer am Sonntagnachmittag im Fußballkicker. Wow. Leute, das ist okay. Das sind die Dinge, die ich meine. Das ist eine nicht moralische Sache. Hier geht es einfach um eure Gefühle. Und ich werde euch nicht vorschreiben und sagen, seid frei, meine Brüder, spielt, bis euch die Hand wund wird und spielt Fußballkicker, bis euch den. Das sage ich euch nicht. Das verbietet euch vielleicht euer Gewissen, aber ich sage euch das nicht. Paulus sagt hier, wir sollen es dem Herrn überlassen. Vers 4 und 5 sagt er im Prinzip einfach, überlasst es dem Herrn. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Überlasst es Gott, ihn zu richten. Und dann Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Wenn jemand eine Weile den Sabbat einhalten will, lass ihn das tun. Lass ihn das tun. Das ist in Ordnung. Verärgert ihn nur nicht. Lass ihn das einfach tun. Es ist unergiebig, das irgendwie groß aufzubauschen. Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wenn ein Mensch den Sabbat einhalten will, tut er es für den Herrn und meint, es sei richtig. Lass ihn das tun. Macht kein Drama draus. Solange er nicht rumgeht und sagt, das müsste jeder machen. Das ist eine ganz andere Sache. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Und er sagt hier im Prinzip, ich bin frei davon. Ich will mich nicht mehr daran halten. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Also, bauscht es nicht groß auf. Der Herr wird sich um all diese Entscheidungen kümmern. In Vers 10 wird der Richterstuhl des Christus erwähnt. Er trifft alle Entscheidungen. Als Petrus in 1. Petrus 1 sagt, da sagt er, ihr sollt eure Freiheit nie als Deckmantel für die Bosheit benutzen. Prahlt mit eurer Freiheit nicht vor jemanden, der sie nicht versteht. Und ihr werdet legalistischen Geschwistern begegnen, das garantiere ich euch. Ihr werdet Leuten begegnen, die denken, es sei falsch, sich auf bestimmte Weise zu kleiden. Es sei falsch, gewisse Dinge am Tag des Herrn zu tun. Es sei falsch, gewisse Dinge zu verwenden. Ja, ganz tolle Sachen hört man da. Also manchmal stehen einem die Nackenhaare zu Berge. Man sollte definitiv nicht einfach damit prahlen und sagen, wir hätten die Freiheit oder wir tun dies. Nein, man sollte den Bedürfnissen der Geschwister liebevoll dienen, auch wenn diese schwächer sind. Darauf müssen wir achten. Schaut einmal auf Vers 13. Heißt es, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Tut nichts, das eurem Bruder im Glauben ein Anstoß ist. Geht mal weiter zu Vers 21. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Das stimmt, das stimmt. Vers 21 werden wir drei Konzepte bemerken. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Erstens, Anstoß nehmen bedeutet, den Fortschritt oder das Wachstum zu behindern. Es ist tatsächlich möglich, das Wachstum eines Christen zu beeinträchtigen, indem ihr vor seinen Augen etwas tut, was sein Gewissen ihm nicht gestattet. Es ist möglich, ihn zu verärgern. Erstens, gefährdet ihr damit euer Zeugnis. Er schätzt euch weniger als Christ. Und zweitens, habt ihr ihn zudem auch verärgert. Mit anderen Worten, habt ihr im Prinzip zu ihm gesagt, dass es euch egal ist, was er denkt oder will. Und das, ihr Lieben, das ist kein Liebesbeweis. Und drittens, achtet bitte auf den Ausdruck, schwach werden könnte. Und das ist wirklich interessant. Wenn er Anstoß genommen hat oder verärgert ist, wird er dem Legalismus wahrscheinlich wieder stärker verfallen. Denn wenn er sieht, wie vor seinen Augen so etwas geschieht, wird er von dieser Freiheit angeekelt sein. Und oftmals treibt ihn das wieder in die Arme von noch strikterem Legalismus zurück. Er wird noch weiter von der echten Freiheit von Christus abfallen dadurch. Vers 14. Ich weiß, ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Stimmt das nicht? Auch. Es mag zwar nicht an und für sich unrein sein, aber wenn jemand es für unrein hält, kommt er damit einfach nicht klar. Also müssen wir langsam vorgehen, langsam vorangehen und diese Person ermutigen. Vers 15, wenn aber dein Bruder um eine Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verderb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Jesus hat diesen Menschen geliebt. Er liebt sein Herz. Praktiziert eure Freiheit nicht in seinem Gesicht bis zu dem Punkt, wo ihr euer Zeugnis zerstört und ihn handlungsunfähig macht und weiter in den Legalismus treibt. Tut das nicht. Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und das sind die Dinge, die wichtig sind. Vers 20, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Und dann Kapitel 15, Verse 1 bis 3. Wir aber, die Starken, jetzt wisst ihr, wer die Starken sind, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Seht ihr? Hier sind wir wieder beim Kern der ganzen Sache. Wir sollen nicht handeln, um uns selbst zu erfreuen. Denn jeder von uns soll seinen Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht was an sich selbst gefallen. Christliche Freiheit ist nicht die Freiheit, meinen Bruder zu verletzen. Es ist die Freiheit zu tun, wonach mir der Sinn steht und zu sagen, ich bin frei, ich werde mich austoben. Nein, das ist es nicht. Es ist die Freiheit, diesem Bruder liebevoll zu dienen. Und es gibt einige Dinge, die ich tun könnte und die nicht falsch sind. Aber es gibt Grauzonen, die manche Leute als sehr, sehr falsch empfinden würden. Und deshalb tue ich diese Dinge nicht, weil ich nichts tun würde, das meinen Bruder bewusst verärgern würde. Denn sonst würde ich meine Freiheit missbrauchen. Das wäre ein schwerer Missbrauch der Freiheit, die der Herr mir als Christ gegeben hat. Zurück zu Galater 5. Andererseits, wenn ihr euch entscheidet, einfach eure Freiheit so lieblos zu nutzen, dann werdet ihr tun, wonach euch der Sinn steht. Ihr werdet euch austoben, ihr werdet ausziehen und trinken und rauchen und was immer ihr wollt. Ihr werdet tanzen und feiern. Wisst ihr, wie das ausgeht? Galater 5, 15. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Wenn ihr einfach darauf aus seid, eure Freiheit auszuleben und dabei über Leichen geht, wisst ihr, was dann passieren wird? Dann wird die ganze Gemeinde sich gegenseitig bekämpfen. Und die Worte beißen und fressen werden in erster Linie natürlich für Tiere verwendet. Beißen, da knete, ist ein Wort, das für Tiere verwendet wird. Wir handeln wie Tiere. Wir handeln wie Tiere, wie Bestien, wenn wir das tun. Und fressen bedeutet, etwas herunterzuschlingen. Wenn ihr einfach umhergeht, einander in Stücke reißt und verschlingt, werdet ihr verzehrt werden. Analotete, ausgelöscht. Ihr werdet ausgelöscht. Wisst ihr, was dann mit der Einheit des Leibes geschehen wird, wenn jeder das tut? Wenn jeder seine eigene Freiheit auslebt, das wird die Menschen zerstören. Und das sagt er. Und ihr denkt es vielleicht, Mann, oh Mann, dann müsste man ja seine ganze Lebensweise ändern, wenn man sich ständig nur darum sorgt, was jeder von uns denkt. Ja, genau. Aber das ist ja auch so wunderbar daran, das zu tun, denn so steht es in der Bibel. Dienet einander durch die Liebe. Nutzt eure Liebe nicht, wie Petrus sagte, als Deckmantel für die Bosheit. Christliche Freiheit ist nicht die Freiheit, im Fleisch zu wandeln und auch nicht die Freiheit, um andere zu verletzen. Drittens, auf eurem Zettel. Bedeutet christliche Freiheit nicht, das Gesetz zu ignorieren? Christliche Freiheit bedeutet nicht, das Gesetz zu ignorieren. Nun, ihr könnt sagen, nun, ich bin frei in Christus, ich werde das ganze Gesetz ignorieren. Schaut mal Vers 14. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Freiheit in Christus bedeutet nicht, das Gesetz einfach zu ignorieren. Es ist vielmehr die Freiheit, das Gesetz zu erfüllen. Leute, das ist so wunderbar. Die Freiheit und das Gesetz können wir erfüllen. Und für Paulus war das moralische Gesetz immer noch der Ausdruck von Gottes Willen. Und das könnt ihr in Römer 7 nachlesen. Er liebte das Gesetz. Er sagt, denn ich habe Lust an deinem Gesetz. Ich habe Lust an dem Gesetz. Es war immer noch Gottes Gesetz. Aber Paulus sagt, ich bin nicht durch externe Zwänge in Gestalt des Judaismus gebunden. Es ist vielmehr die innere Gestalt des Gesetzes, die Liebe Christi, die in meinem Leben überströmt. Und durch die das ganze Gesetz erfüllt wird. Das Gesetz wird in der Liebe zusammengefasst. Leute, das ist nichts Neues, das finden wir schon im 3. Mose 19, 18, finden wir diesen Gedanken. Aber jetzt wird das durch die Kraft des in uns lebenden Heiligen Geistes ermöglicht. Des in uns lebenden Christus wird es ermöglicht. Die Anforderungen haben sich nicht verändert, aber die Ausgangsbasis hat sich von außen nach innen verlagert und das Gesetz besagt ganz einfach, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist also die Botschaft, die Paulus predigt. Christliche Befreiung resultiert nicht in heidnischer Lasterhaftigkeit, sie resultiert nicht in der Zerstörung anderer, während wir versuchen, all unsere eigenen Gelüste zu befriedigen. Unsere christliche Freiheit bedeutet nicht, Gottes moralisches Gesetz zu ignorieren. Es wird vielmehr aus dem Innern heraus erfüllt. Wenn ihr Römer 13, 8 bis 10 lest, sagt Paulus dort, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in den einem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr voller Liebe seid, braucht ihr keine Gesetze. Brauche ich ein Gesetz, das besagt, ich soll nicht töten, wenn ich jemand liebe? Brauche ich ein Gesetz, das sagt, ich soll nicht begehren, wenn ich jemanden liebe? Brauche ich ein Gesetz, das sagt, du sollst nicht stehlen, wenn ich jemanden liebe? Werde ich von demjenigen stehlen, den ich wirklich liebe? Nein. Nein, nein. Denn wenn es Liebe gibt, wird der ganze Rest des Gesetzes erfüllt. Sagst du vielleicht, Mensch, diese Liebe hätte ich gern. Nun, in dem Moment, in dem ihr errettet werdet, erhaltet ihr diese Liebe. Und genau darum geht es in dem ganzen Text. Als wir errettet wurden, wurde die Liebe nach Römer 5, 5 in unsere Herzen ausgegossen und erfüllt damit das ganze Gesetz. Sie ist vorhanden. Und wenn ein Christ nach dem Grundsatz der Liebe handelt, erfüllt er alles, das durch das Gesetz Moses erreicht werden sollte. Aber er tut das aus einer inneren Motivation heraus jetzt und nicht mehr durch den äußeren Gesetzesdruck, diese äußeren Zwänge des Gesetzes. Freiheit in Christus, um nicht mehr uns selbst zu dienen, sondern befreit, um Gott zu dienen und dann auch anderen zu dienen. In diesen drei Punkten, die ich euch genannt habe, wird jede Art von Beziehung abgedeckt. Hört mal gut zu. Erstens habe ich euch gesagt, dass christliche Freiheit nicht die Freiheit beinhaltet, nach dem Fleisch zu wandeln. Das bedeutet Selbstkontrolle, wenn wir nicht nach dem Fleisch wandeln. Zweitens habe ich gesagt, dass christliche Freiheit nicht die Freiheit beinhaltet, andere zu verletzen. Das hat damit zu tun, andere zu lieben, andere zu dienen. Das erste war Selbstkontrolle, hat mit uns selbst zu tun. Unsere Selbstdisziplin, das zweite ist auf andere gerichtet. Und drittens habe ich gesagt, dass christliche Freiheit nicht die Freiheit beinhaltet, das Gesetz zu ignorieren, sondern es zu erfüllen. Und das ist auf Gott ausgerichtet. Der erste Punkt ist aufs Ich ausgerichtet, der zweite auf andere, der dritte auf Gott. Meine Freiheit wird durch Selbstkontrolle, Liebe für andere und Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz ausgedrückt. Jede Beziehung wird in der christlichen Freiheit harmonisiert. Und vielleicht sagt ihr jetzt, Dieter, ich hätte das gerne, aber wie? Es ist zwar schön und gut, all das über meine christliche Freiheit zu sagen, aber wie funktioniert das? Und das ist genau die dritte und letzte Frage in unserer Studie. Wie kann diese Freiheit ausgedrückt werden? Wie ist das möglich? Vers 16, ich sage, wandelt im Geist. Und wir werden uns beim nächsten Mal mit diesem Vers befassen. Ich möchte nur ganz kurz den Anfang machen. Und darauf hinweisen, auf den ersten Teil, wandelt im Geist. Das Ausleben der christlichen Freiheit geschieht nicht automatisch. Wir müssen im Geist wandeln. Das kommt nicht von selbst. Der Geist ist da und als ich errettet wurde, unterstand ich nicht mehr der Selbstkontrolle, wo ich einfach tun und lassen konnte, was ich wollte. Auch nicht der Kontrolle durch ein System rechtlicher Verfügung, sondern unterstand jetzt einer Person. Gott, dem Heiligen Geist. Als Gott das Gesetz außer Kraft setzte, wusste er, was er tat. Er ließ die Welt nicht ohne jemanden zurück, der sie in Schach halten würde. Glaub mir, Gott kann die Welt auch kontrollieren, wenn das Gesetz abgeschafft ist. Und er konnte das auch 2000 Jahre vorher, bevor das Gesetz kam. Er hält die Sünde durch die uns innewohnende Präsenz des Heiligen Geistes in Schach. Gott will sein ganzes Gesetz in mir erfüllen. Wenn ich was tue? Wenn ich im Geist wandle. Jetzt fragt ihr, wie es steht, wenn ich nicht im Geist wandle. Nun, dann braucht ihr Vorschriften. Wenn ihr nicht im Geist wandelt, braucht ihr wieder Gesetze. Aber diese Vorschriften werden euch nicht geistlich werden lassen. Was werden sie tun? Sie werden euch höchstens verrückt machen, weil ihr ihnen nicht gerecht werden könnt. Deshalb hört gut zu. Niemand befähigt einen Christen jemals, ein besseres Leben zu führen, indem er ihn dem Gesetz unterstellt. Nein. Ihr befähigt einen Christen nie, ein besseres Leben zu führen, indem ihr ihn dem Gesetz und der Furcht unterstellt. Denn dadurch habt ihr nur den Heiligen Geist durch etwas ersetzt. Manche Menschen glauben und sagen, nun, bei euch in der Bibelgemeinde, da gibt es so viele Regeln und Gesetze. Ihr seid so eine gesetzliche Gemeinde. Wisst ihr was? Das stimmt überhaupt nicht. Aber wisst ihr, was wir haben? Wir haben den Heiligen Geist. Was brauchen wir sonst? Wenn ihr fragt, wie wir es schaffen, dass Menschen sich hier anpassen, dann nur so durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dann nur durch das Wirken. Wenn ich auf Regeln zurückgreifen muss, damit die Leute sich anpassen, dann bringt das hier überhaupt gar nichts. Und Paulus sagt hier deshalb, wenn ihr einfach im Geist wandelt, wird sich das alles ergeben. Wandelt im Geist. Und ich sage euch etwas, dann werdet ihr auf dieser Brücke, von der wir anfangs gesprochen haben, dann werdet ihr auf dieser Brücke bleiben. Lasst uns beten.